Die Welt ist voller schlechter Nachrichten. Das haben wir ja gemerkt, oder? Oder merkt man jeden Tag, wenn man die Medien so ein bisschen verfolgt. Hoffentlich nicht zu viel, weil da kriegst du vielleicht auch einen Koller. Aber wir werden da richtig bombardiert. Und ich sage immer, kein Wunder, dass die Menschen voller Ängste sind und frustriert sind und schwarz sehen in der Zukunft. Braucht man sich nicht wundern, wenn man immer solche Nachrichten kriegt. Aber es gibt immer auch gute Nachrichten. Und das soll man nicht hinten lassen, sich nicht da ins Boxhorn jagen lassen und Ausgewogenheit ein bisschen halten. Die Menschen sind unterm Strich Sklaven Satans und der Sünde, wenn man es genau sagt, wie es ist. Die Welt liegt im Bösen, sagt uns die Bibel. Und dann passieren halt einfach immer diese schlechten Dinge. Und scheinbar sind die Menschen aber auch ja, gierig nach solchen schlechten Nachrichten. Sonst würden die nicht die ganze Zeit die schlechten Nachrichten melden. Aber ich weiß es nicht. Aber wir Christen, wir machen den Unterschied. Weil wir Christen haben nicht Angst und Sorge in unserem Herzen, oder sollen wir es zumindest nicht haben, sondern eher Gottes Frieden. Und den haben wir, wenn wir dankbar sind. Wenn wir auf das schauen, was der Herr für uns getan hat, was am Kreuz geschah, wenn wir unseren Glauben da ausrichten und ein bisschen fernhalten von dem ganzen Negativen dieser Welt, dann tut es unserem Herzen gut, wenn wir Frieden in unseren Herzen haben. Ja, dann ist das eine Lebensqualität, oder? Aber was nützt es, wenn du vielleicht viel Geld hast und großen Besitz, aber keinen Frieden in deinem Herzen? Ja, dann macht es auch keinen Spaß. Dann hast du auch nur Klötze an den Beinen. Kolosser 3, 15 sagt uns der Paulus, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Das ist der Schlüssel des Ganzen. Seid dankbar. Dann regiert der Friede Christi in unseren Herzen. Das heißt, der Friede hat die Oberhand, der Friede erfüllt das Herz. Und wenn durch schlechte Nachrichten Unfrieden aufkeimen will, dann hat er einfach keinen Platz, weil der Friede Christi der Chef ist, weil er regiert in unseren Herzen. Und hier sagt der Paulus, wir sind dazu berufen worden. Das ist eine tolle Berufung, Frieden zu haben. Das ist Gottes Wille für uns, Frieden in unseren Seelen, in unseren Herzen zu haben. Und da ist Dankbarkeit das Mittel erster Wahl. Die Welt hat den Slogan rausgebracht, Geiz ist geil, aber das ist Habsucht. Und Habsucht schafft einfach keinen Herzenfrieden. Habsucht macht die Menschen unzufrieden und bringt ihnen Stress. Weil ich will das noch, ich brauche jenes noch und hier will ich noch. Das schafft einfach Unzufriedenheit. Wenn der Blick immer auf das gerichtet ist, was ich noch nicht habe, aber meine zu brauchen, ist eine Unzufriedenheit vorprogrammiert. Ein dankbarer Mensch, der schaut auf das, was er hat und ist dafür dankbar. Und das schafft Frieden. Gut, man kann natürlich immer sagen, ja, wenn ich das meine anschaue und es ist nicht so toll und vergleiche es mit den anderen, dann kann es auch Unfrieden hervorbringen. Aber wir sollen ja nicht mit den anderen vergleichen, sondern auf den Herrn schauen, was er uns schon gegeben hat und was die Schrift sagt, was er immer noch für uns parat hat. Es gibt einen Spruch in der Christenheit, ich weiß nicht ganz genau, ob der so stimmt, da heißt es immer, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Und ich denke schon, da ist was Wahres dran. Wenn wir dankbar sind, dann bleiben wir stabil im Glauben, wir wanken nicht gleich. Und wenn wir den Herrn loben und preisen, dann zieht es einem oft wieder raus, wenn man so in einem kleinen Loch, in einer kleinen depressiven Phase in der Delle sitzt. Dann schauen wir im Lobpreis auf den Herrn, kommen hinein in seine Gegenwart unter die Salbung und es holt einem einfach wieder raus. Also dieser Spruch ist mit Sicherheit gut. Wir Christen sollen ein dankbares Herz haben, weil Habsucht ist Götzendienst, sagt uns Kolosser 3,5. Ja, diese Gier, immer noch mehr, kann zu einer richtigen, sündigen Sucht werden. Sieht man ja an den Reichen, die haben immer noch nicht genug. Ja, und dann merken sie, ja, mitnehmen kann ich es dann auch nicht. Das letzte Hemd hat keine Taschen, heißt auch ein weiterer Spruch. Und diese Gier, diese Habsucht ist teuflisch und kann sogar zu einer dämonischen Belastung führen. Das ist das mit den Reichen, die viel Güter haben. Jesus hat einmal gesagt, du Narr, noch heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Ja, also gedacht hat, ich baue mir noch eine Scheune und lege mir noch mehr Reichtum zu. Es ist einfach ein Haschen nach Wind. Und diese Leute haben dann eine Panik, wenn irgendwas nicht läuft. Also sie könnten halt ihren Reichtum verlieren, ihre Macht verlieren, ihr Ansehen verlieren. Und ja, da sind sie gestresst drunter. Eigentlich haben sie keinen Frieden. Und die Bibel sagt uns durch Paulus, im 1. Timotheus 6, 7, wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Genau das ist es, mit dem letzten Hemd ohne Taschen. Es geht einfach nicht. Das Einzige, was du kannst schon was vorausschicken. Ja, mit deinen Almosen und guten Werken und den Einsatz für das Evangelium kannst du schon was vorausschicken, weil es gibt Lohn im Himmel und dann hast du da schon Schätze gesammelt im Himmel und nicht auf der Erde. Das müssen wir als Christen dann einfach wieder wissen, damit nicht Undankbarkeit aufkommt, weil es jetzt vielleicht manchen Sünder besser geht als dir, als Christ, der mehr Besitz und mehr Geld hat und vielleicht ein schöneres Haus und ein größeres Auto und keine Ahnung. Also sei mal nicht neidisch und eifersüchtig, weil das ist ein Fleischeswerk. Der Geist in uns ist zufrieden, ist dankbar und schaut auf das, was der Herr getan hat. Und das soll man uns immer wieder vor Augen malen. Und da gehört ein dankbares Herz dazu. Nicht einfach mal Danke sagen, weil es jetzt gerade gepredigt wurde. Danke Herr und das und Punkt Amen und dann ist alles vergessen. Den Herrn interessiert eher das, was dahinter steht. Ob du vom Herzen her dankbar bist oder nicht bloß einfach mit den Lippen Danke sagst. Dieses dankbare Herz ist dem Herrn sehr wohlgefällig. Und Gottes Wille für uns ist es einfach, dass wir in jeder Lebenslage dankbar sein sollen. Und wir wissen ja, es gibt Lebenslagen, da kann man super dankbar sein, weil da ist wieder alles völlig in Ordnung, es geht einem gut, alles passt. Aber es gibt auch Umstände, die sind nicht so toll. Und dann sagt er, dass wir da auch danken sollen, in jeder Lebenslage. 1. Thessalonicher 5, 18 sagt uns der Paulus, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In allem, in jeder Situation, dankbar bleiben. Es ist Gottes Wille durch Jesus für uns. Ganz eine klare Aussage. Und jetzt sagt der Paulus auch in Epheser 5, 20, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und da müssen wir einfach ein bisschen korrigieren, weil für alles meint natürlich für alles, was von ihm kommt. Ja, ich habe letztens einen Kommentar in YouTube bekommen, dass wir auch für Krankheiten danken sollen. Und das stimmt natürlich nicht, weil Krankheit kommt nie von Gott. Ja, warum soll Gott jemand krank machen? Gott ist so, wie Jesus ihn offenbart hat. Und Jesus hat nie jemand krank gemacht. Der hat jedem gesund gemacht, der zu ihm im Glauben gekommen ist. Also, Danke sagen für alles, was der Herr dir gibt. Und nicht das, was der Teufel dir unterjubelt. Dem müssen wir widerstehen. Sonst wäre es auch so, da müssen wir dem Teufel danken dafür, dass wir krank sind. Also das wäre ja direkt totaler Schmarrn, oder? Aber in allem und für alles, was von Gott ist. Für das Gute, was von Gott gekommen ist. Und auch die guten Situationen und selbst schlechte Situationen kannst du den Herrn dafür danken, dass er dich durchführt oder herausführt oder die Sache mit dir umschifft, dass du nicht ins Problem hineintappst, in die Falle tappst, in größere Schwierigkeiten gerätst, dass er dir Weisheit gibt, dafür kannst du immer danken. Allerdings, der Mensch klagt natürlich gerne mal, wenn es nicht so rund läuft, was ja auch kurzfristig okay ist. Dem Herrn sein Leid zu klagen, sein Herz ausschütten, ist auch biblisch. Aber nicht da drin bleiben, nicht drin im Klagen, in Jammern sich suhlen, das wäre falsch rum. Aber wie gesagt, in solchen Situationen kann sich das Danken dann schon fast schon wie ein Opfer anfühlen, weil man möchte gerne klagen oder sagen, Herr, du hilfst mir nicht, was will ich mit dir sozusagen. Da sollen wir uns ein bisschen distanzieren von solchen Dingen, dass der Feind dir solche Gedanken unterjubeln möchte. Ja, wir kennen ihn ja. Aber nicht ihren Gedanken nachgehen und meinen, das ist jetzt richtig und das ist von Gott. Dieses Danken, das bewirkt nämlich etwas. Wenn ich hier Psalm 50, Vers 23 mal lese, da sagt uns der Psalmist, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Also wer Dank opfert, wie gesagt, in Schwierigkeiten zu danken ist fast wie ein Opfer. Der verherrlicht Gott, der verherrlicht Jesus, und dieses Danken und Verherrlichen bahnt einen Weg. Einen Weg heraus aus den Schwierigkeiten, aus den schlechten Umständen, einen Weg mitten durch den Umständen, ohne dass dir die Umstände irgendwie schaden könnten, weil der Herr sagt, wer Dank opfert, den werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Ja, den Segen Gottes, du wirst ihn sehen, du wirst ihn erleben. Also ehre den Herrn mit deinem Danken, mit deinen Loben. Ja, das können auch Wege gebahnt werden in deinem Herzen, in deiner Seele, da wo du einfach nicht siehst, wo ist die Lösung, wo geht's lang, und dann öffnet sich da eine Tür, ein Weg, und du weißt, was Sache ist, was der Herr will und wo es lang geht, und du gehst vorwärts und die Schwierigkeiten bleiben hinter dir liegen. Außerdem, wenn solche Wege gebahnt werden durch unsere Dankbarkeit, werden Hindernisse beseitigt, die Hindernisse, die Segnungen abhalten wollen, Satans Werke werden zerstört und Verheißungen Gottes erfüllen sich. Ja, dieses echte, vom Herzen her danken, ist genau das, was ja in solchen Situationen eine wichtige Sache ist. Unter anderem natürlich das Schwert des Geistes einsetzen und beten, Sprachengebet gehört natürlich auch dazu. Also aber erhalte dir oder schaffe dir ein dankbares Herz dem Herrn gegenüber. In den Psalmen wird dieses Danken oft in Verbindung mit Lob und Lobpreis gebracht. Wenn ich mal lese Psalm 69, 31, loben will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit Dank. Oder Psalm 95, 2, lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn Gott liebt es. Gott liebt den Lobpreis von seinem Volk, von seinen Kindern und auch dieses Danken. Ja, Jesus selbst dankte auch seinem Vater. Ja, und dieses Danken ist nicht ein Erpressen, jetzt sage ich danke, da muss er was tun. Das ist nicht die Art des Dankens, sondern dieses Danken aus, ja, wirklich aus Dankbarkeit heraus und aus Liebe zu Jesus, zum Vater. Das ist das echte Danken und Loben, das er liebt. Und so Jesus dankte, als er die 5 Brote und 2 Fische nahm, und hat sie gebrochen und hat sie den Jüngern gegeben. Die haben ausgeteilt und es waren 5.000 oder 7.000 Leute, die damit satt geworden sind, weil Gott diese paar Fische und Brote vermehrt hat. Also, jetzt wissen wir, dass wir dankbares Herz haben sollen, dass wir danken sollen, dass wir das auch mit unserem Mund tun sollen und aussprechen im Gebet. Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, für was soll man eigentlich danken? Man, für die aktuellen Segnungen, die du vielleicht gerade erlebst, ist naheliegend und ist okay. Aber grundsätzlich sollen wir Christen danken für dieses wunderbare Evangelium. Für das Evangelium vom Kreuz, für dieses Wort Gottes und für die Erlösung durch das Opfer von Jesus. Er hat sein Fleisch und sein Blut für uns geopfert am Kreuz. In einer Art und Weise, wie man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Und er hat es für uns, für dich und für mich getan. Also wer da nicht danken kann, ich weiß nicht, ist der überhaupt gläubig dann. Ja, und dann können wir danken, dass dieses Opfer für uns gültig ist und für uns wirksam ist, dass wir dadurch erlöst wurden, gerettet, dass wir Gerechtigkeit erlangt haben aus Glauben, und damit das ewige Leben, Sündenvergebung, damit frei vom Gerichtsurteil, von Strafe, von Hölle, vom ewigen Verderben und das Ganze drumherum. Und das ist das Allerwichtigste, wofür wir Christen danken sollen. Weil das hat alles Ewigkeitswert. Ja, so eine kurzfristige Segnung ist schön, aber das hat keinen Ewigkeitswert. Aber diese Erlösung, die ja, zählt für uns in alle Ewigkeit. Wir sind ins Buch des Lebens eingetragen worden, haben ewiges Leben in seiner Herrlichkeit, und das ist doch das Allergrößte, weil jeder Mensch tritt irgendwann einmal von dieser Bühne ab auf dieser Welt, oder? Egal, wer er ist und wer er war, ob der Penner, der in der Schachtel übernachtet, oder ein reicher Geschäftsmann oder Präsident oder König, der im Palast wohnt, bisher ist keiner übrig geblieben. Jeder musste mal abtreten, und die heute noch leben müssen auch irgendwann Das ist klar. Und dieses Leben, je nachdem, wie lange man lebt, 70 Jahre, 90 Jahre, manche 100 Jahre, es ist im Vergleich zur Ewigkeit doch nur ein Wimpernschlag. Und ja, leider haben nur so wenige Leute dieses ewige Leben ergriffen. Für jeden wäre es parat, aber so viele lehnen es ab. Also wir dürfen wirklich dankbar sein, dass der Herr uns gesucht und gefunden hat, gerettet hat, erlöst hat durch sein Opfer. Das ist größte Gnade, weil verdient hat es keiner von uns. Man kann es auch nicht verdienen. Dann kannst du wieder noch weiter danken, dass Jesus deine Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen getragen hat. Ja, auch wenn du sagst, oh, ich bin aber noch krank. Aber dann nimm deinen Glauben zusammen und an das Wort, wo es geschrieben steht, dass er unsere Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen getragen hat, und danke ihm einfach mal dafür. Und denk nicht lang nach, ja, aber, sondern danke ihm dafür. Weil das setzt deinen Glauben in Aktion. Und es bewegt den Geist in dir, Heilung hervorzubringen. Was haben wir noch? Jesus wurde für dich zur Armut, steht in der Bibel, damit wir durch seine Armut reich würden. Reich meine ich jetzt nicht, jeder wird Millionär, sondern einen ausgewogenen Reichtum. Jeder so, wie er es braucht, wie er fähig ist, damit umzugehen. Und vor allem den Reichtum in deinem Herzen, den Frieden, die Ruhe, die Freude und die Liebe und so weiter. Die Beziehungen zu deinen Mitmenschen, das gehört damit alles dazu. Nicht nur Gold, Silber und Geld und Habgut. Nein, das macht das Leben nur zum Teil aus. Wir haben den Segen geerbt, den Gott Abraham geschworen hat, mit einem Eid, ihn und seine Nachkommen zu segnen. Den haben wir mit Jesus geerbt. Wieder ein Grund, Danke zu sagen. Und in Jesus heißt es in der Schrift, ist sogar ein Ja und ein Amen für all diese Verheißungen geschehen. Und deshalb können diese Verheißungen nicht außer Kraft gesetzt werden, außer durch den Unglauben der Menschen. Aber ansonsten ist ein Ja und ein Amen dafür geschehen. Und wir dürfen zum Thron der Gnade hinzutreten, wir dürfen um Hilfe beten, wir dürfen Barmherzigkeit erlangen. Rechtzeitige Hilfe, sagt uns die Schrift, ist auch ein Grund zu danken. Dann kannst du für deine Familie danken, für deinen Ehepartner danken, für deine Kinder, für deine Eltern, für deine Freunde, für deine Kollegen am Arbeitsplatz, vielleicht auch für deine Nachbarn. Und du kannst auch mal Danke sagen für die, mit denen du Schwierigkeiten hast. Vielleicht hast du einen Nachbarn oder einen Kollegen oder jemanden in der Familie und hast Schwierigkeiten mit dem. Dann danke den Herrn trotzdem dafür und befehle ihm die Sache an, weil der Herr kann Frieden schaffen. Ja, und dann kann dir der Kollege oder Nachbar oder der, mit dem du Schwierigkeiten hast, vielleicht sogar mal nur zum Segen werden. Ist bei dem Herrn alles möglich und das hat schon öfter gegeben. Noch eine Sache, wo du dankbar sein kannst oder sogar musst, wenn du eine gute Arbeitsstelle hast, verdienst dein Geld, bringst was weiter, bist da auch erfüllt davon, weil es dir Freude bereitet, weil du was schaffst. Ja, und du verdienst halt dein Geld, um dich und deine Familie zu versorgen, da kann man danken. Ja, weil wenn du arbeitslos bist und das Geld knapp ist, dann ist nicht so toll. Du kannst auch danken, wenn du vor Unfall, Unglück und sonstigen Problemen bewahrt worden bist. Ich glaube, da gibt es genug zu danken, weil es gibt immer mal Situationen, wenn man zurückschaut, oh ja, da habe ich wieder Glück gehabt, das war knapp, oder? Und das ist gut. Der Herr ist gut und dann kann man auch Danke sagen. Gehört dazu, weil selber ist es auch so, wenn man für jemanden was tut und der macht keinen Finger krumm, kein Danke und kein, ja, nimmt einmal den Zehner für das, was man getan hast oder so, kommt man sich auch irgendwie veräppelt vor. Und Danken ist einfach auch eine Charaktersache, finde ich. Und ja, der Herr ist jetzt nicht abhängig von dem, ob wir danken oder nicht, weil er ist der Herr und er ist im Himmel und er hat alles, was er braucht. Aber trotzdem liebt er es, wenn wir Christen, sein Volk, seine Kinder, ihm danken und ihn loben und preisen. Und dieses Danken, das hat noch eine Auswirkung für unser persönliches Leben. Dankbarkeit ist ein super Mittel gegen Sorgen. Sorgen ist was Schlechtes. Sorgen zerstören den Glauben. Und wenn du dauernd Sorgen hast, macht es dich seelisch krank. Aber Dankbarkeit löscht dieses Sorgengestrüpp aus. Darum sagt uns der Paulus in Philipper 4, 6 und 7, Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also Aufforderung, seid nicht besorgt. Was soll man da anstelle des Sorgens tun? Beten, bitten und danken. Mit deinen Anliegen zu Gott gehen, vor den Gnadenthron treten und bitten, und der Herr wird dir geben, was du brauchst. Und dann sagt er hier, wenn wir das tun, wird sein Friede den Verstand überwältigen, übersteigen und wieder zur Ruhe bringen, von den Sorgen freimachen und bewahren in Christus Jesus. So ist es Danken. Also lass dich nicht vom Gebet und vom Danken abhalten. Bleib dabei, bleib treu. Ja, nicht bloß, ja, einmal in der Woche habe ich meine Gebetszeit und dann die anderen 6 Tage ist mir wieder egal. Das ist nicht unbedingt so treu, oder? Also der Paulus schreibt im Kolosser 4,2, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also fest dabei bleiben in diesem Beten, in dieser Gemeinschaft mit Jesus. Ja, Gebet ist ja nicht, jetzt sitze ich mir hin und bete einfach so meine Sachen runter, sondern Gebet muss tiefer gehen, in die Gemeinschaft mit Jesus, vor den Thron der Gnade kommen, da drin in Dankbarkeit sein, auch die Anliegen bringen, auch für andere einmal beten oder so. Ja, das ist die Aufforderung. Das ist nicht bloß gut für die anderen, das ist auch gut für dich. Die Deutschen sind dort gern auf einem hohen Niveau des Jammerns zu Hause. Alles schwarz sehen, alles schwarz malen, alles schlecht reden, lügen, dass sich die Balken biegen, Hauptsache man bringt eine schlechte Meldung heraus, ja, und das Gute der Sache wieder umgehen und wegleugnen oder ignorieren. Da sind wir scheinbar Weltmeister. Die im Ausland, die haben einen Begriff geprägt, die German Angst, weil die Deutschen immer Angst und Sorge, was könnten gerade noch passieren, was könnten. Und alles wollen sie total absichern und haben dann keine Freimütigkeit mehr, Dinge anzugreifen. Also das ist nicht so toll, dieser Geist, der da in unserem Land die Vorherrschaft haben möchte. Darum proklamieren wir Jesus Christus als Herrn über unserem Land, egal über wem, über die Regierenden und über die normalen Leute, über die Manager und Arbeiter. Jesus, wenn der Herr ist, dann läuft's. Dann läuft's. Und ja, wir wissen, bevor Jesus nicht wiederkommt, gibt's Dinge auf dieser Erde, die nicht in Ordnung sind, die schieflaufen, wo es Schwierigkeiten gibt. Und wenn Jesus wiederkommt und alle Dinge wiederherstellt, dann schaut's besser aus. Das wissen wir, aber jetzt können wir durch unser Beten, durch unser Danken und Loben schon Teile des Himmelreiches auf dieser Erde freisetzen. Satans Machenschaften durch Kreuzen blockieren. Das liegt schon sehr viel an dem, wie wir als Christen uns im Gebet geben. Weil Jesus hat den Sieg errungen und wir proklamieren seinen Sieg und es schafft Durchbrüche. Da habe ich einen Beweis dazu. 1. Korinther 15, 57, da sagt uns der Paulus, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Gott kannst du danken, weil er gibt dir den Sieg, nicht durch das, wie du machst und tust, sondern durch Jesus. Ja, durch den Namen des Herrn Jesus, durch die Wahrheit, durch den Sieg der Auferstehung, der Kreuzigung, bekommst du Sieg in deiner Situation. Gut. Jetzt gibt's auch eine falsche Art des Dankens. Da hat Jesus ein Gleichnis gebracht. Das steht in Lukas 18 ab Vers 10. Ich lese es einmal vor. 2 Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch so wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe und so weiter. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also, hier geht es zwar in erster Linie bei dem Zöllner um Bekehrung. Er wusste, er ist ein Zöllner, er ist ein Sünder, er braucht Gnade und um das ist er gekommen. Ja, mit einer Bußfertigkeit hat sich auf die Brust geschlagen, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Und der Herr hat Gnade geschenkt. Der Pharisäer hat aufgezeigt, wie toll er doch ist. Er hat seine ganzen religiösen Werke hier aufgezählt. Er hat Gott gedankt, dass er nicht so ist wie die anderen, so wie der Zöllner. Vielleicht hat er mit dem Finger auf den gedeutet, so bin ich nicht. Zweimal in der Woche faste ich, ich verzehnte alles und so weiter. Der hat auf seine Werke gepocht bei Gott. Wie ein toller Hecht, dass er doch ist. Und wie er alles vom Gesetz her alles befolgt und so weiter. Aber was sagt der Herr? Er ging nicht gerechtfertigt davon. Der Sünder, der Buße tat, hat Rechtfertigung bekommen. Der andere, der Pharisäer, der aber auch ein Sünder ist, aber auf seine Werke gepocht hat, hat keine Gnade bekommen. Er ist nicht gerechtfertigt worden. Im Gegenteil, er ist erniedrigt worden. Jesus sagt, wer sich selber erhöht, wird erniedrigt. Ja, und wer sich selbst erniedrigt, demütigt, der wird erhöht werden. Und das ist eine Art des Dankens, die Gott liebt und die andere Art, sich selber präsentieren und zu danken, dass er besser ist wie der andere, das gefällt Gott gar nicht. Weil unterm Strich, ohne Jesus ist jeder Mensch ein Sünder und jeder braucht Gnade und keiner ist perfekt, auch wenn manche meinen, sie wären so toll. Aber unterm Strich kommt immer ein Minus raus. Und das ist das Problem, habe ich erst wieder festgestellt, in den ganzen christlichen Gemeinden. Da dreht sich alles um das, was müssen wir tun. Ja, was müssen wir tun, um Gott zu gefallen? Und das Problem ist riesengroß und die merken es oft gar nicht. Es geht nicht um das, was Jesus getan hat. Das ist so ein Nebenschauspiel, weil das weiß man ja, ja, Kreuzigung, ja, passt schon. Aber jetzt müssen wir Zehnten geben, jetzt müssen wir so und so viel beten, jetzt müssen wir wieder noch mit Buße tun, jetzt müssen wir wieder uns auf die Knie begeben, keine Ahnung, was noch alles. Aber oder wir schreien jetzt nach Jesus, weil wir brauchen ihn unbedingt. Und zuerst wird gelehrt, Christus in uns, und dann schreit man nach ihm. Es ist ja verrückt, oder? Wenn du jetzt mir gegenüberstehst und ich schreie deinen Namen und ich schreie und schreie, dass du endlich mir zuhörst und zu mir herkommst und du stehst da und denkst, das spinnt jetzt der Hans. So ungefähr kommt mir das vor. Also dann müsste ich ja tatsächlich total stockblind sein, weil ich dich nicht sehe. Also wir brauchen nicht schreien, weil Christus, Jesus ist in uns, wenn wir wiedergeboren sind. Der Heilige Geist ist auf uns, ist in uns, er ist ja da. Ja, wir brauchen nicht immer bloß immer wieder einladen und noch einmal einladen und wieder einladen. Wir müssen auf das schauen, da wo er wirklich ist. Und wenn er eh da ist, dann müssen wir auf ihn schauen und dann wird er anfangen, uns zu erfüllen und zu leiten und das zu geben, was wir brauchen. So einfach. Der ist ja nicht irgendwo jetzt da weit weg und jetzt müssen wir laut rufen, bis er wieder kommt. So, jetzt bin ich ein bisschen abgewichen. Auf jeden Fall, ein Mensch, ein Sünder, der Gott um Gnade bittet, wird gerechtfertigt, wenn er es in einer rechten, demütigen Haltung vom Herzen her tut. Ja, und wer auf seine Werke pocht, der wird eben nicht gerechtfertigt, der wird erniedrigt, gedemütigt und nicht erhört. Manchmal sind Christen sogar undankbar. Obwohl wir jetzt auch gehört haben, wir sollen danken und dankbar sein und den Herrn loben, aber manche Christen sind undankbar, weil ihrer Meinung nach hat sie der Herr noch viel zu wenig gesegnet. Sie haben noch kaum einen Segen empfangen und sie schauen und vergleichen sich mit anderen, die haben viel mehr Segen, der ist nicht einmal gläubig und ist so reich und hat dieses und hat jenes und dem geht es immer gut und mir geht es schlecht. Dann werden Christen undankbar und neidisch. Das ist auch nicht gut. Aber es kann passieren, oder? Da muss eine Herzensänderung erst einmal stattfinden. Wie gesagt, und schauen auf das, was Jesus getan hat, weil der mit seinem Luxus und seinem Reichtum ohne Jesus, wie gesagt, mit seinem letzten Hemd nichts mitnehmen kann. Und wir, die wir wiedergeboren sind, gar nichts mitnehmen wollen mit dem letzten Hemd, weil für uns in der Herrlichkeit eh alles parat ist. Und wir werden eines Tages auf dieser Erde wieder sein und wir werden die Erde haben wir als Erbteil bekommen und wir werden auf dieser Erde herrschen und es wird rundherum alles toll und gut sein und die Sünder werden nicht dabei sein, sie werden eben dann in ewiger Verdammnis schmoren. Wenn ich jetzt da mal lese, was Gottes Weisheit durch Paulus uns sagt, im 1. Timotheus Kapitel 6, ab Vers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Also, das ist schon eine längere Verse. Die erste Aussage ist Gottseligkeit, also den Frieden von Gott, mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Das ist was wert, weil das nichts mit Habsucht zu tun hat und mit Unzufriedenheit. Also Gottseligkeit und dann auch Genügsamkeit ist ein großer Gewinn, sagt er hier ganz eindeutig. Und gut, wenn er hier sagt, wir haben Nahrung und Kleidung und das soll uns genügen lassen, da darf man jetzt ruhig mit hineinnehmen, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben, ein Auto, mit dem wir irgendwo hinfahren können, zur Arbeit oder in Urlaub oder auf Besuch, ist ja egal. Das, was halt hier bei uns jetzt einfach so Standard ist, aber gut, es gibt auch Länder, da ist tatsächlich so, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dürfen wir schon froh sein. Ne? Wenn ich jetzt gerade den Gazastreifen nehme oder Teile der Ukraine, wo alles zusammengebombt wurde, diese Bescheidenheit, diese Genügsamkeit ist trotzdem großer Gewinn. Weil, er sagt hier, die reich werden wollen. Ja, diesen weltlichen Reichtum. Die fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden. Ja, dann geht's dann los, dann, wenn man es manchmal so sieht, die Schönen und die Reichen auf ihren Yachten, welche Partys, dass die feiern. Ja, und das sagt er hier, unvernünftige und schändliche Begierden werden wach durch den Reichtum und sie führen die Menschen in Verderben und Untergang. Weil die Wurzel des Ganzen ist die Liebe zum Geld. Nicht das Geld, das Geld ist nicht das Problem. Das Geld ist an sich neutral. Aber diese Liebe zum Geld, diese Gier, diese Habsucht, die kommt dann hervor, wenn Geld zuhauf da ist. Dann zeigt sich, wo das Herz ist des Menschen. Und er sagt hier, einige haben nach dieser Geldliebe getrachtet und dann sind sie vom Glauben abgeirrt. Und dann haben sie sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt. Dann ist das Geld am wichtigsten, dann ist das, was kaufe ich gerade damit, welche Party halte ich und wo gehe ich gerade noch hin. Das kommt dann vorrangig und der Glaube wird einfach zurückgestellt. Und dann kommen irgendwann Schwierigkeiten, die Schmerzen verursachen. So kann man das jetzt ausdrücken. Also darum ist es besser, bescheiden zu sein, lieber ein bisschen weniger, zufrieden sein, Gottes Frieden im Herzen zu haben. Darum sagt der Paulus, das ist großer Gewinn. Ist ein großer Gewinn, weil ja, wie viele Reiche sind dann plötzlich abgestürzt und landen auf der Straße, kommen mit ihren paar Kröten, Rente nicht um die Runden. Gerade so liest man immer wieder so Schlagerstars. Ja, die waren große Stars, haben viel Geld gehabt, haben Luxus gelebt. Aber dieses Schlagerstar-Sein ist bei den meisten nicht eine längere Sache, sondern meistens nur Sternchen, ja, das schnell wieder verglüht, und dann ist es weg. Und darum sagt der Paulus hier, du aber, Mensch Gottes, Christ, ja du, fliehe diese Dinge, mach Abstand von diesen Dingen, strebe aber nach Gerechtigkeit, nach Gottseligkeit, nach Glauben, Liebe, in Ausharren und Sanftmut. Das sind die Dinge, die für uns als Christen wichtig sein sollen und nicht die Geldliebe, nicht der irdische Reichtum. Weil das ist nicht vorrangig das Ziel, das der Herr für seine Kinder hat. Ja, ich sage nichts gegen Reichtum. Reichtum muss, es muss Reiche geben, es muss weniger Reiche geben. Arme soll es nicht geben. Dass ein bisschen Unterschied ist, okay. Aber für die, die mit dem Reichtum nicht umgehen können, wirft es Probleme auf. Für jemanden, der so stabil ist in seinem Herzen, dass er den Reichtum, dass ihn der Reichtum nicht zu weltlichen Begierden führt, ist okay. Dann kann er damit auch viele gute Dinge tun. Aber es ist immer die Gefahr, Reichtum kann zum Stolperstein werden. Also bleib dankbar, auch in einer Situation, wo es vielleicht der Sünder mehr hat wie du. Und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Du weißt noch nicht, wie das mit dem Sünder ausgeht. Aber du kannst sagen, bei mir, mit Jesus geht es immer gut aus. Weil er hat alles für mich und wenn ich was brauche, wird es mir auch geben. Gut, jetzt machen wir wieder weiter mit unserem Dankbarsein, wie uns die Bibel im Hebräer 13, 15 sagt. Durch ihn, also durch Jesus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also Frucht der Lippen, das ist ein Ausdruck, was du sagst, was aus deinem Mund rauskommt, deine Worte. Ja, bekennen seinen Namen, loben seinen Namen, preisen den Namen des Herrn. Und das ist ein Lobpreisopfer. Du opferst Lobpreis. Ja, wir müssen nicht mehr wie im Alten Testament Tiere opfern, sondern wir opfern Lobpreis. Wir bringen Lobpreis dar. Ja, wir brauchen auch nicht mehr einen Altar. Ja, in so vielen Kirchen gibt es einen Altar und machen einen Altarruf oder so. Auf einem Altar ist immer was geopfert worden. Brauchen wir nicht mehr. Weil das einzige Opfer, das wichtig ist, ist bereits gebracht. Und da war Golgotha der Altar. Gut, also lasst uns einfach dankbar sein und Gott loben. Lasst uns in seinem Frieden gottselig sein, in Bescheidenheit und Genügsamkeit. Sein Frieden in unserem Herzen und die Gewissheit, dass er immer hinter uns steht, über uns wacht und uns immer versorgt mit dem, was wir wirklich brauchen. Das ist das Beste, was du haben kannst. Ja, und er gibt nicht knauserig. Der Herr ist immer großartig und großzügig. Nicht dein Gier nach Reichtum und nach immer mehr macht's aus, sondern dein Schauen auf seine Gnade, dein Danken, das bahnt den Weg, dass sein Segen dich auch erreicht. Gott hat uns Gnade gegeben, durch Jesus ja Gnade gebracht. Das ist das A und O. Durch Jesus ist uns Gnade gebracht worden, geschenkt worden, eine Gnadengabe. Und auf das kommt es drauf an. Auf dem baut jeder andere Segen auf. Gut, dann wollen wir jetzt auch in den Lobpreis gehen, in den Dank. Weil haben wir einen Grund, haben wir gerade einige Gründe genannt, warum wir ihn loben und preisen sollen und können und eigentlich sogar müssen. Ja, wir müssen sogar den Herrn preisen. Wenn du das ernst genommen hast mit dem Wort vom Kreuz und das, was der Herr da getan hat, dann kannst du eigentlich gar nicht anders, als den Herrn zu danken, zu loben und zu preisen. Dann hör auf die Dinge zu schauen, die in deinem Leben noch nicht so toll sind, sondern schau auf das, was er getan hat. Das bahnt den Weg. Wir haben am Anfang gelesen, wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes schauen lassen. Das Heil ist Segen. Und der Segen wird dich erreichen, weil dein Danken und Preisen Wege bahnt. Weil es die Kraft Gottes, die Salbung freisetzt und der Segen fließt zu dir, in dein Leben hinein, in all diese Bereiche, wo du ihn brauchst. Dein Jammern und Klagen wird den Segen nicht freisetzen. Such immer wieder das Angesicht des Herrn, deines Königs, und er wird deine Anliegen hören und annehmen.